Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
This is a league of powerful women. We've stood strong in the face of doubt. And we know that sometimes, instead of asking people to step aside, you have to tell them to make way.
Bonner.
Highest level of basketball, and if you love basketball, you love the WNBA.
Semifinals in der WNBA und wir sind mittendrin statt nur dabei, allerdings ein paar tausend Kilometer entfernt, weil uns eine Anwesenheit in einer der Hallen nicht vergönnt ist. Aber wir waren ja an den Bildschirmen geklebt, Christian. Jetzt kleben wir an den Mikrofonen. Was ist deine kleine Assoziation dir von den ersten sechs Halbfinalpartien am meisten hängen geblieben, spontan, unvorbereitet?
Naja, das ist nach dem letzten Sonntag nicht so schwer zu beantworten. Sonntagabend, wer es nicht gesehen hat, wirklich sensationelles Spiel zwischen den Las Vegas Aces und den Seattle Storm. Also ich glaube, ich werde noch das eine oder andere Mal danach davon träumen, wie Essie McBagor die Arme verschränkt hat, als Jackie Young die Las Vegas Aces in die Overtime wirft mit dem Layup, und von allen anderen sehen, also wir kommen gleich noch drauf zu sprechen, aber völlig wildes Spiel und ist für mich, muss ich ehrlich sagen, das krasseste Spiel, was ich im WNBA-Kontext überhaupt gesehen habe. Also wer es nicht gesehen hat, unbedingt reinziehen. Absoluter Klassiker jetzt schon, glaube ich. Wie sieht es bei dir aus?
Ja. Für mich ist es Sue Bird, wie sie nach dem Dreier komplett siegessicher den Follow-Through hält und ins Feld reinläuft und eigentlich alles gelaufen ist und auf der Uhr halt 0,2 steht und du denkst so, okay, gut, das Ding ist jetzt nach Hause gebracht. Wir werden jetzt dann natürlich dann noch drüber sprechen, aber diese sehen einfach, wie lange sie da frei ist und sie hält den Follow-Through und dann der Arm bleibt oben, sie wird aufs Feld geschickt und dann irgendwie nach 3-4 Sekunden nimmt sie dann den Arm runter und letzten Endes, to no avail sozusagen. Aber bevor wir in die Halbfinals reingehen, noch ein kleines Statement, Entschuldigung, Äußerung, Erklärung, wie auch immer man das zusammenfassen will. Es kam ja zuletzt vor allem zur WNBA nichts auf Instagram. Ich habe vor allem Jugend-Content gemacht und das auch etwas spärlicher in letzter Zeit, weil es ist mal so, es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie eine persönliche Down-Phase drin war oder sonst was oder ich zeitlich eingebunden gewesen wäre, eigentlich eher im Gegenteil, aber ich habe so ein paar andere Dinge jetzt mal in den Vordergrund gestellt gehabt und auch aus einer gewissen, ich nenne es mal Frustration raus vielleicht auch, und ja, auch mal eine kleine Pause zu brauchen ist sicherlich auch nicht schlecht, aber ja, an gewissen Stellen muss man sich, glaube ich, so ein bisschen freimachen davon, was an Like-Zahlen oder was an Interaktion kommt zu gewissen Themen. Darauf darf man sich irgendwie nicht versteifen, auch wenn man darauf mittlerweile programmiert ist, zu schauen, wie viele Leute schauen sich das an, wie viele Likes gibt es. Man prüft es. Ich habe das jetzt dann auch einfach mal getestet, Instagram einfach ein paar Tage gar nicht aufzumachen und auf da jetzt wirklich nicht reinzuschauen und mich davon ein bisschen zu entfernen und dann auch wieder den Kopf dafür freizukriegen, dass ich es nicht dafür mache, dass da so und so viele Likes reinkommen oder so und so viel Interaktion da ist, sondern dafür, dass der Content halt überhaupt da ist. Und das muss man dann auch wieder so ein bisschen sich einfach in den Vorderkopf holen und sich dann dessen auch bewusst machen, dass man es halt aus diesem Zweck macht und nicht um irgendwie sagen zu können, ja, da schon her, da haben 300 Leute mal kurz doppelt drauf geklickt oder was auch immer. Also es wird dann jetzt auch in nächster Zeit wieder mehr kommen, obwohl ich weniger Zeit habe, aber die Motivation ist dann wieder da, frisch reinzugehen und dann gibt es dann auch wieder mehr zu sehen, denn sehenswert ist es auf jeden Fall und da sind wir dann auch schon beim der ersten Halbfinalpaarung angekommen, was die Las Vegas Aces und die Seattle Storm spielen. Die bisherigen Ergebnisse, ganz interessant, Las Vegas das erste Spiel zu Hause gedroppt mit 73-76. Ja, Jewel Lloyd, Christian, ist, hat die einen geteilten Arbeitsvertrag, in dem drinsteht, dass sie sich erst in den Playoffs anstrengen muss? Oder wie kommt das zustande, dass die in Spiel 1 26 Punkte macht und sich dann mal so richtig anmeldet? Man muss natürlich dann auch erwähnen, dass sie im zweiten Spiel dann nur 8 Punkte gemacht hat, auch nur 10 Würfe genommen hat und sich dann ja auch in dem Sonntagsspiel sehr viele Fehlwürfe erlaubt hat, aber sonst spielt sie eigentlich deutlich bessere Playoffs als eine reguläre Saison, oder?
Ja, auf jeden Fall. Merkst du auch bei so ein paar Spielerinnen, finde ich, in der Liga, die in den Playoffs nochmal einen ordentlichen Sprung machen. Das macht halt so ein Team wie die Storm irgendwie auch raus, ne? Dass Brianna Stewart vielleicht, also es ist teilweise vorgekommen, dass sie in der ersten Halbzeit fast gar nicht gepunktet hat. Und dann kann sie halt wieder aufdrehen. Und das Gleiche kann Jewel Lloyd machen. Und das hast du halt bei diesen Teams so ein bisschen. Und ich glaube, Jewel Lloyd darf man halt nie unterschätzen. Ne? Also das ist in der Regular Season ja auch schon so gewesen. Er hat teilweise Spiele gehabt, in denen sie einstellig gepunktet hat, fast gar keine Würfe genommen hat, nur mal in bestimmten Situationen. Dann wieder so ein Spiel dabei, in dem sie dann klar über 20 gepunktet hat. Also Jewel Lloyd darfst du halt einfach nie unterschätzen, ne?
Ja, sie bleibt halt immer noch verdammt gut, auch wenn sie ja sich ein bisschen Downtime gegönnt hat, gefühlt in der Saison. Ich glaube nicht, dass sie schlechter geworden ist. Das Alter sollte ja jetzt auch noch kein Faktor sein, also das ist ja auch weit davon entfernt. Und ja, die Storm brauchen sie auch einfach in der Verfassung. Also der Supporting Cast ist nicht so gut, wie er in den letzten Championship-Runs gewesen ist, ne? Also wenn du mal überlegst, klar, Gabby Williams spielt großartige Verteidigung, aber ist jetzt natürlich auch nicht die ja damals überragende Alicia Clark. Also das sind sie auch noch weit davon entfernt, und zwar genau einen Aspekt des Spielfelds, also auch die offensive Seite. Aber ansonsten ja, gibt es einfach für die Storm nur so den Weg. Also die, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Big Three, da würde ich Super schon noch einschließen, vor allem mit der Leistung in den Playoffs. Also Assist-to-Turnover-Ratio ist absurd. Die war ja eine Zeit lang gar nicht zu berechnen bei ihr. Weißt du, warum man ihre Assist-to-Turnover-Ratio nicht berechnen konnte?
Erzähl mir es.
Weil man nicht durch Null teilen darf. Und jetzt hat sie 38 Assists zu 2 Turnover. Das ist unglaublich. Also das ist schon... Das ist schon absurd. Und ja, das ist eine absolute Sahneleistung in ihrem Alter und ist auch nötig, denn die Las Vegas Aces stellen nach wie vor die beste 5 der Liga, auch wenn da jetzt Kia Stokes drin rumrennt und nicht die Erica Hamby, die ja da jetzt kein Faktor sein kann, aktuell auch, ne? Also die ja jetzt 4 Minuten gespielt hat, in dem Spiel am Sonntag, also das ist dann einfach, das zähle ich als raus, und in den beiden Spielen vorher ja auch gar nicht gespielt hat. Und ja, Las Vegas spielen die das eben zu 6 runter, und wir hatten ja ganz am Anfang der Saison das als eine mögliche Schwäche ausgemacht, dass eben der Kader so dünn ist und ja, letzten Endes dann das Problem aufkommen kann, dass sie dann auseinanderfallen. Aber jetzt hat man das Gefühl, es hat so geholfen, weil diese 6-7 Leute so eingespielt sind, dass es überhaupt kein Problem ist. Und jetzt hast du endlich, muss man dann schon sagen, mit Requana Williams noch einen Mikrowellenfaktor, den du reinschmeißen kannst. Und das hat ja gestern ganz vorzüglich funktioniert. Also der Dreier, den sie am Schluss da gemacht hat, also muss man dazu sagen, das sah für die Aces sehr, 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 sehr schlecht aus. bis sie eben diesen Dreier getroffen hat. Also mit 9 Sekunden auf der Uhr hat sie beim Stand von 85-89 einen extrem wichtigen Dreier getroffen, der ja genauso aufgezeichnet gewesen ist von Becky Hammond. Also die ist natürlich auch noch ein gigantischer Faktor. Da sehe ich sogar einen Coaching-Pfeil, wenn man das jetzt oder auf eine Waage legen würde, würde ich sagen, das sind die Aces sogar noch im Vorteil im Vergleich zu Noelle Quinn durch Becky Hammond. Also es musste trotzdem extrem viel gut gehen für Las Vegas, dass sie jetzt hier 2-1 in Führung sind. Deswegen ist diese Serie auch so großartig, weil da einfach zwei großartige Basketballteams gegeneinander spielen.
Ja, aber lass uns diese Schlussphase nochmal würdigen. Also ich habe mal hier so eine kleine Chronik gemacht. Also du hast gerade den Dreier von Requena Williams schon erwähnt, nach dem Timeout der Aces. Also die Storm waren da mit 4 Punkten vorne. Und bei mir war das so, also ich habe das Spiel live gesehen und ich hatte mehrfach diesen Moment, nämlich gesagt habe, was für ein geiles Ende. Und es war halt einfach nicht der Schlusspunkt, sondern es ging immer weiter und es ging weiter und weiter. Also hast vorhin auch schon die Sache von Sue Bird beschrieben. Dann kam ja bei 7 Sekunden kam Tina Charles rein nach dem Timeout und hat direkt mal 2 Freiwürfe liegen lassen. Finde ich übrigens auch eine sehr, ja, es ist ja viel kritisiert worden, dieser Move, Tina Charles reinzubringen. Ich bin halt der Meinung, es geht ja um diese Personalie, Tina Charles und Essie McBigor. Also Tina Charles ist halt die klar bessere Offensivspielerin, Essie McBigor ist halt die bessere Verteidigerin. Und was halt passiert ist, es war halt dieser ständige Wechsel. In der defensiven Situation kommt die eine ran und in der offensiven Situation die andere. Ich finde halt, dass du die Spielerin so ein bisschen aus dem Rhythmus bringst. Das ist jetzt nichts Neues, das passiert so, aber beide sind halt jetzt auf der anderen Seite des Courts auch keine völlige Katastrophe, sodass du die da gar nicht spielen lassen könntest. Aber ich finde, du bringst sie aus dem Rhythmus und Essie McBigor sah jetzt auch nicht ganz so glücklich aus in den Defensivsituationen am Schluss. Das war schon, glaube ich, ein Faktor und auch coaching-technisch vielleicht ein Fehler am Schluss.
Ja, gibt mir miese Handball-Vibes irgendwie, ne? Ja. Angriff, Abwehr,
genau,
Wechsel.
Genau so.
Bevor du deine Chronik weiter entspannst. Also sagen wir mal, deine Chronik überspannt die letzten 30 Sekunden des Spiels. Da stand es ja 85-87, dann hat Seattle gescored. Übrigens, Brianna Stewart von die letzten 6 Punkte für Seattle gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, ne? Also ja. Von 81 bis 87 alles Stewie gemacht. Wie lange dauern diese 30 Sekunden gestoppte Spielzeit in Real-Time, wenn man die Fernsehübertragung und alles mit reinnimmt?
Die 30 Sekunden ab, also bis die Overtime anfängt, meinst du?
Genau.
Also wenn ich jetzt an diese 10 Sekunden am Schluss denke, also 30 muss ich nachdenken, aber diese 10 Sekunden alleine, die haben schon ewig gedauert. Also das waren, keine Ahnung, das waren bestimmt 5 Minuten oder sowas. Die 30 Sekunden sind wahrscheinlich bei 7 Minuten oder sowas.
Da siehst du mal, dass Zeit dann doch relativ ist, ne? Also, wenn du es jetzt weiter runterlaufen hast, bei 30 Sekunden ist vielleicht gar nicht so der beste Ansatzpunkt. Wir haben jetzt Brianna Stewart, die diesen schwierigen Wurf da nimmt und dann sind es ja noch 12,5 Sekunden und der Ball ist im Aus. Und Kia Stokes da zum Rebound gegangen, von Essie McBigor übrigens gezwungen, die da in der offensiven Possession drauf war. Also 12,5 Sekunden auf der Uhr und danach waren es noch 12,5 Minuten.
Krass.
Also 12,5 Sekunden haben 12,5 Minuten gedauert und das ist, wenn man es ausrechnen will, halt 60 Mal so lang. Ne? Also da ist schon ordentlich was drin gewesen und ja, das ist ja auch das, ohne da mal wirklich mich in einen, in so eine Plattitüde zu verlieren, aber das ist ja genau das, was Basketball dann eben ausmacht, ne? Dass halt einfach diese letzten Sekunden ewig dauern. Beim Fußball wird der Ball einfach noch einmal vorgeknüppelt und dann wird er weggeköpft und dann war es das halt auch bei 12 Sekunden. Aber beim Basketball hast du dann eben diese ewig dauernden Sequenzen, womit ich in 50% der Fälle kein Problem habe und in 50% der Fälle ein gigantisches Problem. Die 50% der Fälle sind, wenn das Spiel eng ist, da habe ich kein Problem damit. Und die anderen 50% sind die, wenn es irgendwie so 5 Punkte Unterschied sind oder so und dann dieses Foul-Game losgeht. Das geht mir dann massiv gegen den Strich, aber da hatte ich überhaupt nichts dagegen. Also ich habe mir dann am Morgen direkt im Real Life reingezogen, Ich habe dann ein Highlight-Video gesehen und dann, ja, okay, habe ich, das Ergebnis sah ja deutlich aus. Ich habe zuerst das Ergebnis gesehen. Da ich mir, okay, gut, das kannst du dir ganz entspannt dann beim Frühstück reinziehen, aber dann musste ich es dann doch schon beim beim morgendlichen, bei der Morgentoilette nächstens einfach mal mit waschen und fertig machen fürs Frühstück, dann schon reinziehen im Bad und dann auch den Groll auf mich gezogen, warum das denn so lange dauert, bis ich meinen Joghurt mit Bananen endlich futtern komme. Also das musste ich mir direkt anschauen und dann natürlich dann auch durchskippen. Ne? Also das war dann auch nicht möglich, das schnell zu schauen. Allein diese Review zum Beispiel hat schon ewig gedauert, aber es war so unfassbar spannend. Und ja, natürlich kannst du dir jetzt als professioneller Journalist, der ja dann auch im Sportbereich unterwegs ist, alle Mühe geben, dass irgendwie wörtlich zu rekonstruieren, aber du wirst halt niemals das Gefühl einfach wiedergeben. Und es gibt das Real-Life-Gefühl, gibt es auch nicht her. Also das war vielleicht ein Fehler, da abends nicht einzuschalten. Aber jetzt zurück zur Chronik. Ich glaube, Sue Bird, wir waren noch nicht mal bei Sue Birds 3
angekommen. Nee, das ist ja das Verrückte. Und du hast es gerade ganz gut beschrieben. Es ist halt der Klassiker. Dich fragt jemand, kennst du sicherlich auch, wie lange dauert das Spiel denn noch? Und das sagst halt, keine Ahnung, weiß ich nicht.
12 Sekunden.
Also der nächste Teil der Chronik, da sind wir dann bei 3 Sekunden, also genau 2,9 auf der Uhr, als Asia Wilson ins direkte, also isoliert wird und ins direkte Duell mit Essie McBigor geht und die auch erst irgendwie ganz gut auf den Beinen ist, aber sie kann sie einfach nicht verteidigen. Also sie ist einfach zu gut und da kann man Essie McBigor auch überhaupt keinen Vorwurf machen in der Situation. Also Asia Wilson einfach absolute Weltklasse. Und dann kommen wir eben danach, also es sind 3 Sekunden und du denkst eigentlich, okay, jetzt ist dann doch die Entscheidung gefallen. Und dann kommt der Einwurf und dieser verrückte Eckendreier von Sue Bird, du hast es vorhin schon erklärt. Ja, und dann kommt halt die allerletzte Situation und die hat bei mir doch das eine oder andere Fragezeichen hervorgerufen. Also du hast halt, du hast vorhin gesprochen von den 0,2 Sekunden. Da ist noch ein bisschen was draufgeschlagen worden dann.
Genau.
Wir sind, glaube ich, bei, bei einer Sekunde dann ungefähr. Und es ist halt so, dass Jackie Young dann allein vom Korb auftaucht nach dem Pass. Und Essie McBigor, wieder die gleiche Gegenspielerin, macht halt nichts. Also sie macht das sogar sehr, sehr offensiv, indem sie die Arme hinterm Rücken verschränkt. Und ich,
das macht sehr offensiv nichts.
Ja, ich muss sagen, ich habe die Situation, ich habe mir das noch ein paar Mal angeschaut und habe versucht, das zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Anweisung auch war vom Coach. Sie wollte ja offensichtlich nicht faulen, also das ist das Zeichen. Aber wenn Jackie Young eben zum Layup kommt und klar ist, wenn sie ihn trifft, dann geht es in die Overtime und dann haben die Storm halt nicht gewonnen. Warum foult sie nicht? Also beim Foul hat ja dann Jackie Young immer noch die Möglichkeit, einen zu verwerfen oder vielleicht sogar beide.
Ja.
Also ich weiß nicht.
Ich bin gerade in diesem Asia-Spin-Move drin und das war nach sehr, sehr vielen Schritten aus, müsste aber okay gewesen sein. Also die Szene ist echt komisch. Ja. Also, was auch ganz funny ist, dass, weiß nicht, ob du das dann so wahrgenommen hast, ich habe das ja dann mehrfach angeschaut, du hast natürlich auch gestern dann, heute ist Montag und gestern Abend war ja das Spiel und heute ist Dienstag, der Podcast kommt raus, also wir versuchen das so fresh rauszuholen wie französisches Baguette, das duftet quasi noch nach dem Spiel. Sue Bird stand ja echt eine ganze Zeit lang dann frei, also eine ganze Zeit lang, also wir sprechen von Sekundenbruchteilen, ne? Also wie sie es dann eben aufgezogen haben, Sue steht dann eben links an der Birne bei Requana Williams und du siehst dann eben schon, Schulleut bewegt sich weg, macht die Ecke frei und dann siehst du den Screen von Stewie gegen Requana Williams, ja, wo man auch überlegen kann, bei 2,7 Sekunden auf der Uhr, sagst du switchst das dann und hast dann eben Stewie allein unterm Korb gegen Requana Williams. Das ist ja genau das, was sie da haben wollten. Also sie haben im Prinzip alle Spielerinnen, die sie nicht irgendwo in Korbnähe haben wollten, raus. Die ganze rechte Hälfte des Courts ist komplett frei. Also wenn du, sagen wir jetzt mal, du hast ja diese Einwurfmarkierung, die ist ja auf Höhe der Dreierlinie. Heißt also, Dreierlinie ist ja ungefähr Hälfte. Also das heißt, du bist im letzten Viertel des Spielfelds unterwegs. Wenn du dieses Viertel nimmst und unterteilst es nochmal in 4 gleich große Teile, dann hast du alle Spielerinnen in dem Viertel links oben oder wenn du es vom Korb aus siehst, rechts oben. Also geniales Playdesign einfach hier an der Stelle und hast dann ja Aisha Wilson gegen Stewie eben und alle anderen Spielerinnen sind dann auch außerhalb der Zone. So, dann hast du noch die Möglichkeit gehabt, True Lloyd ist dann zum Korb durchgegangen. Das heißt, du hast zwei Optionen aufgemacht für deine Guards durch die ganzen Screens. Und ja, hast dann auch wieder Chelsea Gray in der Defense gegen Tina Charles. Über Chelsea Gray müssen wir gerade auch noch sprechen. Und siehst dann eben genau, was passiert. Und Requana Williams kommt irgendwie überhaupt nicht um diesen Screen rum. Sie versucht erst links rum zu gehen, um Stewie. Und geht dann eben erst hinter Aisha vorbei, nachdem sie da reingerannt ist. Und hängt dann in dem Screen von Stewie fest, die dann die Arme auch so ein bisschen nach hinten packt. Ja, aber dann hast du eben Sue Bird für Sekundenbruchteile frei, wo Gabby Williams eigentlich fast schon ein bisschen zu spät den Pass spielt, also das wäre früher auch schon gegangen. Aber ja, Sue Bird dann eben eiskalt aus der Ecke versenkt den Dreier. Zuerst waren irgendwie, ja, 1,8 Sekunden auf der Uhr, erst waren es 0,2 irgendwie und dann musste das Ganze ja so lange reviewed werden, bis das eben funktioniert hat. Also ganz interessant, da ist Stewie wirklich mal die Arme nach hinten genommen und auch so ein bisschen, also festgehalten nicht, aber die Arme waren dann schon im Weg. Und Requana Williams läuft trotzdem echt noch einen guten Closeout. Also das war eine krasse Possession. Und dann zu dieser Essie McBigor-Geschichte. Also als Schluss waren es ja dann 1,8 Sekunden, die es auf die Uhr gepackt haben. Und ja, also Essie nimmt halt einfach die Arme weg, nachdem sie oben hatte. Also das ist schon echt spannend. Also sie hat sie oben, läuft hin und packt sie dann hinter den Rücken. Das habe ich jetzt an Defense auch noch nicht gesehen. Ein Offensivfoul aufnehmen wollte sie da wohl auch nicht. Da ist sie auch ein bisschen deplatziert gewesen. Aber dann, Und Sue Bird kann es auch nicht fassen. Also die ist dann auch irgendwie, hat dann auch ordentlich Puls gehabt in Richtung Essie McBigor. Also das war ein kreatives Verteidigen.
Ja, es war irgendwie, vielleicht war es wirklich ein Aussetzer. Also sie hat ja vorher auch super Sehen gehabt. Also sie ist ja die Einzige, die die Aisha Wilson einigermaßen einschränken kann. Also das reicht natürlich nicht, aber wir wissen ja, welche Qualitäten sie hat. Also ich habe jetzt teilweise, gab es natürlich komische Kommentare. Also ich habe auch von dem J.R. Smith-Moment der WNBA Playoffs gelesen und so. Ganz so schlimm war es nicht. Also sie ist nicht torkelnd irgendwie über den Court gerannt oder so, sondern ja, war einfach für einen Moment raus. So, und so ist es eben. Aber dann ging es halt in die Overtime und ich muss sagen, die Overtime ist so im Vergleich zu diesen letzten 10 Sekunden für mich irgendwie, hat sich angefühlt wie eine Minute. Also es war urplötzlich dann schon wieder alles vorbei. Also weil...
Ja, ein Stück weit antiklimaktisch, ja.
Ja. Genau so war das. Und es waren halt irgendwie die Jessie Gray-Festspiele, muss man sagen. Also, es gab noch andere entscheidende Szenen. Also, du hast vorhin mir auch schon eine genannt. Aber Jessie Gray eben wirklich innerhalb der letzten 2 Minuten mit 8 Punkten insgesamt. 5 davon innerhalb von 20 Sekunden. Die hat halt richtig abgeliefert. Und dann waren die Aces halt irgendwann so deutlich weg, dass da nichts mehr ging. Und ich kann mir so genau vorstellen, als wie das war, als du den Score gesehen hast, als du dachtest, ja, klares Spiel. Aber es widerspiegelt halt null den Spielverlauf. Also das ganze Spiel war ja teilweise, also die Aces haben auch deutlich vorne gelegen, schon in der ersten Halbzeit. Also teilweise, glaube ich, mit 15 Punkten. Und am Schluss dann halt wieder total übernommen. Aber ich meine, über Jessie Gray müssen wir reden. Das ist kompletter Wahnsinn, was sie halt macht. Also in den Playoffs 78% True Shooting. Wenn man da so schaut, alle anderen Spielerinnen, die vor ihr sind, haben halt 7 Minuten oder so gespielt. Also kannst du nicht vergleichen. Oder heißen Gabby Williams, die auch relativ effizient war. Also sie macht das halt bei 14 Abschlüssen pro Spiel. 78% als Guard. Also es ist ja keine Spielerin, die irgendwie nur am Korb agiert oder so, sondern halt einfach eine Guard, die von ihren 14 Abschlüssen 6 Dreier nimmt und jetzt irgendwie bei 18 von 29 Dreiern in den ganzen Playoff steht und gleichzeitig noch die Spielerin, die mit Abstand am meisten für sich selbst kreiert, ne? Also 77% ihrer Abschlüsse in den Playoffs selbst kreiert. Es ist halt krass, wenn du ihr so zuschaust. Also Jessie Gray kann halt einfach total übernehmen, es sieht jetzt nicht immer alles, der Wurf sieht jetzt nicht immer total graziös aus oder so.
Nee, dafür ist sie überhaupt nicht, das ist sie eigentlich, also ich finde sie nicht elegant oder so. Sie ist halt körperlich einfach auch so überlegen. Also sie kann sich einfach an allen Guards vorbeischieben oder alle Guards wegschieben, weil sie einfach so einen niedrigen Körperschwerpunkt hat und so, ja, als auch wirklich massiv gebaut ist für eine Guard. Also das muss man schon sagen. Also wenn zu Bird macht er halt gar nichts, ne? Also die wird halt weggeschoben. Die kann so drahtig sein, wie sie will und ein Sixpack mitbringen, was weiß ich, aber keine Ahnung, Chelsea Gray schiebst du halt nicht weg, ne? Und die ist halt echt auf einer Mission. Die möchte ihren zweiten WNBA-Titel nach 2016 einsammeln und diesmal nicht irgendwie als Ergänzungsspielerin, sondern jetzt halt als, ja, eigentlich als die Chefin des Teams in, ja, sagen wir es mal vom, nicht vom Leadership-Standpunkt her, ein Stück weit natürlich auch, aber vom spielbestimmenden Standpunkt her. Man muss ja überlegen, ne? Also sie ist natürlich auch wieder, was ihr Passing-Game angeht, völlig, völlig absurd unterwegs. Also das ist halt wieder alles da, was man halt irgendwie in der Regular Season vielleicht auch ein Stück weit vermisst hat. Also da war sie ja, meine ich, nicht beste Passgeberin bei den Aces, sondern Kelsey Plum müsste dann noch mehr Assists gehabt haben, aber in dem Spiel hat einfach 12 Assists auch gespielt. Ne? Also musst du mal überlegen, 29 Punkte gemacht und 12 assistiert. Wenn man das jetzt mal auf, ja, da können jetzt auch Foul Assists dabei sein, immer bei Instead, aber wenn du jetzt einfach nur nimmst, dass angenommen, es waren nur für Zweier, wir wissen, dass ein Dreier auf jeden Fall von ihr assistiert war, also gib mir immer noch 25 Punkte drauf, bis bei 54 und 110 Punkte hat Las Vegas insgesamt gemacht. So, also das heißt also, an der Hälfte der Punkte von Las Vegas war sie beteiligt und das ist schon krass. Und das kann man dann sogar noch ein Stück weit höher, denke ich, einordnen als die abartigen 34 Punkte in durchgespielten 45 Minuten von Asia Wilson, die dann auch, als es am Ende entschieden war, einfach auf dem Court geblieben ist. Ein Stück weit natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Erica Hempy halt noch nicht wirklich eingreifen kann. Ja, und andere Spielerinnen vielleicht dann auch mal eine Pause brauchen. Aber Kia Stokes, massiv wichtig für die Aces. Wir haben sie ja in der, ja, schon in dem Playoff-Preview-Podcast angesprochen, dass sie eben so ein großartiger Pickup war in der Midseason für Las Vegas. Und jetzt in den Playoffs hat sie in der Serie gegen die Storm schon über 80 Minuten gespielt. In der Regular Season, glaube ich, 15 im Schnitt gespielt. Also das ist schon massiv, wie die sich da auch behaupten kann auf dem Feld und auch auf dem Feld bleiben kann, weil sie eben dann auch mal scored. Also in dem Spiel jetzt eben 9 Punkte gemacht, 12 Rebounds eingesammelt. Also am Double-Double nur knapp gescheitert aufgrund der Punkte, was ja auch eher so der Bottleneck bei ihr sein dürfte bei solchen Geschichten. Aber das ist, wenn es am Ende komplett reicht, ein nicht zu unterschätzendes Puzzleteil für die Las Vegas Aces.
Ja, und die anderen spielen eben keine Rolle mehr in den Playoffs. Ne? Also in der Regular Season war es so, wenn man da schaut, hat jede dieser Bigs so 15 Minuten im Schnitt gesehen. Und jetzt in den Playoffs, ob das jetzt Iliana Rupert ist oder Theresa Plaisance, die spielen kaum noch. Also finde ich auch gut, dass man sich jetzt für eine entschieden hat. Also Becky Hammon, muss man ganz generell sagen, als Coach macht einfach in den Playoffs jetzt einen noch besseren Job als in der Regular Season. Also die Personalentscheidungen sind top. Was taktisch da passiert ist und an Entscheidungen, an Plays, die sie da aufgezeichnet hat, absolut hervorragend. Also Becky Hammon ist für mich ein Riesenfaktor. Also gerade wenn du Teams hast jetzt wie die Aces, die Sun und die Storm, die alle auf einem relativ ähnlichen Level performen, finde ich. Also sie sind nicht so weit auseinander. Finde ich dieses Trio für mich dann eben vor den Sun noch, dann kann halt so ein Coaching echt auch eine Entscheidung, einen Unterschied am Ende machen. Wenn die einzelnen Spielerinnen, das können das natürlich auch tun, so wenn die mal einen super Tag haben, aber ich glaube echt, dass Coaching in diesen Playoffs eine ganz große Rolle spielt.
Ja, apropos Coaching, muss man natürlich auch sagen, die NBA-Ausbildung ist halt einfach besser als die WNBA-Ausbildung, will ich jetzt mal sagen. Also auch wenn du lange WNBA-Assistant-Coach gewesen bist, hast du ja trotzdem nicht so viele Spiele gesehen. Du hast nicht so viel, ja, verschiedene Zusammenarbeit mit Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftlern gehabt. Das ganze Drumherum, das ganze Analyse-Team und Scouting und so weiter. Du kriegst in der NBA einfach nochmal auf einem ganz anderen Level das Ganze mit. Und ja, von daher spannender Ansatz für mich, um das abzuschließen. Also was man vielleicht mal andenken könnte, ja, die Los Angeles Sparks haben ja deutlich unterperformt, jetzt auch nicht die besten Business-Entscheidungen getroffen. Wer wäre denn aus deiner Sicht super geeignet, um in der nächsten Saison die Los Angeles Sparks als Coach zu übernehmen, wenn wir bei dem Stichwort NBA bleiben?
Du scheinst vor lauter Grinsen irgendeine Idee zu haben.
Ja, also ich hätte gern Christy Tolliver nächstes Jahr als Coach bei den Los Angeles Sparks. Das würde ganz gut passen. Ich meine, sie hat dieses Jahr dann halt auch nur noch 20 Minuten im Schnitt gespielt, hat nur noch 11 Spiele gemacht. Vielleicht ist es bei den Mavs noch viel schöner, aber in L.A. wird doch der ein oder andere Dollar da sein, um Christy Tolliver davon zu überzeugen. Denn das Derek Fisher-Experiment ist in meinen Augen gescheitert. Als WNBA-Coach und GM hat er da jetzt nicht auf ganzer Linie versagt. So schlimm würde ich es jetzt nicht sehen, aber einen besonders tollen Job hat er dann nicht gemacht. Und Christy Tolliver hat ja eben bei den Mavs jetzt viel Erfahrung sammeln dürfen. Und es wäre schon cool, wenn die als langjährige Sparks-Spielerin natürlich auch da Erfolge gefeiert. Ja, auch 2016 war sie ja die Nummer 1 vor Chelsea Gray bei deren Titelerfolg. Von daher wäre das, glaube ich, schon eine coole Sache. Ja, Tolliver hat ja auch dann mit Washington 2019 noch den Titel geholt. Also das könnte doch gut passen. Und das, Coaching sind wir natürlich auch, wenn wir dann auf die andere Paarung rüberschauen, dann muss ich sagen, müssen wir so langsam bei Herrn Miller in Connecticut mal nachfragen, was da so abgeht, dass seine Teams in den Playoffs irgendwie nicht so gut performen. Also letztes Jahr ja auch als Number One Seed wirklich keine gute Figur gemacht und jetzt sind da so ein paar Entscheidungen dabei gewesen. Also ich weiß halt nicht, ob ich sie einfach noch zu gut sehe, ob ich mich da irgendwie von was blenden lasse, aber ich kann halt im letzten Viertel, wenn beide Teams irgendwie 3-4 Minuten lang überhaupt keine Punkte machen und einfach das komplette, ich habe mich für das falsche Spiel entschieden, gestern Nacht muss man sagen. Ich habe nämlich das Connecticut-Spiel geschaut, das war nicht so toll, es war genauso spannend, aber, also nicht genauso spannend, aber es war spannend, aber Entschuldigung, also DeWanna Bonner spielt 37 Minuten, macht 18 Punkte, schießt aber 4 von 14 aus dem Feld. Ist halt ein Albtraum, ne? Ist halt super oft gefoult worden. Und Jonquel Jones spielt 24 Minuten. Also muss ich schon sagen, lieber Herr Miller, kannst klar deine 6 Women auf die 26 Minuten drauflassen mit Breonna Jones, aber Breonna Jones ist halt einfach nicht besser als Jonquel Jones. Es gibt einfach, also fällt dir jetzt spontan was ein, was Breonna Jones besser kann als Jonquel Jones? Vielleicht Post-Moves oder so. Aber das dürfte es dann schon gewesen sein. Und
nicht mal.
Und ihr habt ja auch die Key Plays geschrieben oder die Game-Winning Plays. Also für mich Kelsey Plum im Drive gegen Stewie zum End-One, relativ zu Beginn der Verlängerung. Da war so ein bisschen die Energie dann raus, auch bei den Storm in der Verlängerung, die sie auch deutlich verloren hatten. Ne? Sonst wäre es ja nicht so deutlich gewesen, das Spiel. Und für mich ist es so ein defensiver Lapsus gewesen von Breonna Jones, als eben ja Courtney Vandersloot rechts an der Birne steht, den Ball gefühlt 2 Sekunden in der Hand hat und Emma Mäsemann bewegt sich dann einfach clever im Rücken weg von Breonna Jones und legt dann nach dieser ewigen Drought den Ball rein. Sowieso Emma Mäsemann, die herausragende Scorerin gewesen in dieser Zeit mit 4 Punkten, die sie da irgendwie gemacht hat. Und eben dann das Spiel für die Sky gerettet, die ja, also irgendwie brauchen die das so ein bisschen, dass sie da Druck bekommen und am besten mal das erste Spiel abgeben und danach läuft es dann bei ihnen. Also gegen New York das erste Spiel gedroppt und dann eben schon das Problem gehabt, so wenn wir jetzt nochmal verlieren, dann sind wir raus. Auch 63, 68 das erste Spiel gegen Connecticut verloren, dann eben mit 85, 77 richtig stark dann zurückgekommen, auch davor im letzten Viertel schon mit 17 Punkten geführt. Also die haben wieder zeitweise wirklich vorgeführt, waren mit 15 Punkten vorne zur Halbzeit. Ja, und jetzt dann eben gestern dieses Spiel, das 76-72 bei den Connecticut Sun. Und ja, wenn man mal so draufschaut, wer da die überragenden Spielerinnen waren, dann Muss man MMEs man schon nennen, weil sie als einzige so richtig, richtig effizient gewesen ist. Mit 6 von 12 aus dem Feld. Alle anderen haben sich echt schwer getan. Ja, eine Candace Parker 6 Dreier genommen, davon nur einen versenkt. Ellie Quigley 1 von 7 von draußen geschossen. Da musst du überlegen, wie konntest du das Spiel gewinnen? Naja, die Antwort ist, dass bei Connecticut ja einfach auch ganz, ganz wenig gelaufen ist. Also die haben in dem Spiel insgesamt nur 5 Dreier versenkt. Bei Chicago waren es nur deren 6. Also das war jetzt nicht besonders ansehnlich, muss man dann schon dazu sagen. Aber ja, wir haben angefangen, oder ich habe meinen Sermon hier angefangen mit den Fragezeichen bei Kurt Miller. Vielleicht kannst du ja mal ein Ausrufezeichen bei James Wade setzen, der ja letztes Jahr eine pomadige Regular-Season-Truppe zum Titel geführt hat. Schafft das dieses Jahr, eine richtig starke Regular-Season-Truppe zum Titel zu führen?
Nee, die Kunst bei den Sky ist halt, dass du diese ganze Star-Power, würde ich schon sagen, dass man davon sprechen kann, dass du die zusammenführst. Und es hat ja jeder immer so ein bisschen seine Ansprüche auch. Jede Spielerin, jede braucht ihre Würfe und so. Und ich finde, das gelingt eigentlich ganz gut bei den Sky. Also es ist halt eigentlich das Team, das, also ich mag da eigentlich selten wirklich eine Spielerin herausheben. Ne? Also natürlich hast du die Spiele, also wir müssen auch gleich noch mal Candace Parker reden. Und Emma Mesemann und Kalia Copper und so. Aber es ist ja immer mal eine andere, die hervorsticht. Und das ist halt die ganz große Stärke. Also es gibt auch kein Team in den ganzen Playoffs, das so viele Abschlüsse selbst also vorbereitet hat. Also sie sind halt nicht darauf angewiesen, dass eine Spielerin sich ständig selbst irgendwas kreieren muss. Also das hast du bei den Aces zum Beispiel stark, in denen du dann eine Chelsea Gray hast oder so, oder Asia Wilson oder wen auch immer, oder Casey Blum, die sich dauernd was selbst kreieren. Aber bei den Sky, da entstehen so viele gute Situationen. Und du hast halt so viele Spielerinnen, die halt auch für andere diese Situationen schaffen können. Und das ist halt, das ist das Krasse. Und ich finde, das handelt James Wade halt ziemlich gut. Weil das musst du alles unter den Hut bringen. Und ich habe Candace Parker gerade angesprochen. Ich finde, die geht halt teilweise echt unter, so ein bisschen. Also gerade, was sie defensiv leistet, ist ja in kein All-Defensive-Team gekommen. Was auch ein, ja, eigentlich ein mittelschwerer Skandal ist. Wobei, es gibt halt schon eine ganze Menge Spielerinnen, die da irgendwie Kandidatinnen zurecht sein können. Aber also Candace Parker hat jetzt nochmal massiv zugelegt. Ich bin ja normal nicht so ein Fan davon, jetzt irgendwie Steals und Blocks großartig hervorzuheben. Aber das ist bei ihr schon besonders. Also wenn du da mal schaust, was sie in diesen 3 Spielen dieser Serie gerade abgerissen hat. Also sie hat in 3 Spielen 19 Stocks aufgelegt. 19. Also das sind zur Erinnerung Steals und Blocks zusammen. 6,3 pro Spiel sind das. Und ich finde, sowas muss man sich halt auch mal irgendwie umrechnen. Jetzt überleg mal, diese Situation ergeben ja alle neue Possessions. Es wird nicht in jeder Situation dann 3er fallen. So, aber lass es nur 2 Punkte pro Possession sein und die gehen dann vielleicht nicht alle rein. Also wie viele Punkte im Gegenzug sich ergeben aus diesen defensiven starken Performances, die Candace Parker da abliefert. Das ist schon total krass. Also,
wobei du natürlich rechnen musst, nicht jeder Block ist ja eine neue Possession. Der Rebound kann ja auch beim Gegner landen. Aber ja, wenn wir mal aufs erste Spiel zurückblicken, was sie verloren haben, also Instant ist ja manchmal ein bisschen zu großzügig, was manche Stats angeht, aber wenn ich die Statline jetzt mal runterlese, ist ja egal, ob das da irgendwie plus 1 oder minus 1 irgendwo ist, aber 19 Punkte, 18 Rebounds, 5 Assists, 4 Steals, 6 Blocks. Das war Candace Parker in dem ersten Spiel, was sie verloren haben. Und da haben eben nur 3 Spielerinnen zweistellig gescored bei Chicago. So, dem Spiel, was sie dann gewonnen haben, waren es 5 Spielerinnen. Und in dem Spiel gestern, was wirklich kein denkwürdiges Spiel war, waren es trotzdem auch 4 Spielerinnen. Also du bist ja in geometrischen Formen auch sehr bewandert sicherlich. Du weißt ja, wie viele Spitzen ein Stern hat. Der hat 5. So, und wenn du so eine Star-Auswahl hast, dann musst du ja alle 5 bedienen. Und lustigerweise rennt in diesem Star-Ensemble einfach immer noch Rebecca Gardner rum mit ihren 18 Minuten pro Spiel oder 18 Minuten im letzten Spiel, davor dann 16,5. Und da davor auch 16,5. Also die Rest haben dann auch mal 50 Minuten ab in den 3 Partien gegen Connecticut. Und es erweist sich einfach als nie zu spät, um irgendwie in die WNBA reinzukommen.
Ja.
Also, krass.
Hatten wir ja auch als, beziehungsweise hatte ich als, als Six Woman of the Year Kandidatin mit eingeworfen, auch wenn du da teilweise ein bisschen widersprochen hast, wenn es dann auf eine andere Spielerin geeinigt haben, aber ich finde, ganz, ganz starke Saison und ja, das ist halt das Ding bei den Sky, ne? Diese Ausgeglichenheit, auch alle super effizient, also da ist ja keine dabei, diese relevanten Spielerin, die irgendwie ja in einem Effizienzlump oder sowas drin ist, also alle zwischen 50% und 56% True Shooting, gerade alle dieser relevanten 8 Spielerinnen der Rotation, ich glaube, auf die kann man es setzen und es ist auch eigentlich ist egal, also ob das jetzt irgendwie um Transition geht oder Punkte in der Zone oder sowas. Ja, es ist überall ganz gut. Also mal so gefragt, dieses Team, wenn du die ganze offensive Variabilität siehst, dann die Defensive von Candace Parker, James Wade noch reinrechnest und so, ja, ist es eigentlich, also wie kann man dieses Team stoppen? Oder wie könnten die Suns das Team noch stoppen?
Die Suns können es, glaube ich, nicht. Also, ich glaube, dass das durch ist in 4. Denke nicht, dass die Sky sich das nehmen lassen. Also, die werden nicht nochmal nach Chicago zurückkehren vor Spiel 3 in den Finals dann. Das ist, glaube ich, durch. Also, Connecticut hatte die Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, dann wurde einfach 3 Minuten von beiden Teams überhaupt nicht gescored. Sie mussten sich ja auch erst wieder ranarbeiten, ne? Also so ist ja auch nicht. Also Chicago war ja schon ein Stück weit enteilt. Ja, und das ist halt einfach, ja, in meinen Augen passt es in der Kaderzusammenstellung nicht so ganz. Also Odyssey Sims als Pickup, ja, kann man schon machen, aber hat er dann einfach gestern 0 Punkte gemacht, gar keinen Wurf genommen. Ist halt dann so ein bisschen mitgelaufen, hat 4 Rebounds geholt, 2 Assists gespielt. Also die war ja jetzt nicht wirklich ein Faktor. So kann man es ja nicht wirklich bezeichnen. Und tja, dann kann es halt auch nicht sein, dass Nelissa Thomas nur 6 Punkte macht aus ihren 12 Wurfversuchen und daran halt auch wieder diese seltsame Floater dabei. Klar sind 13 Rebounds und 7 Assists ganz, ganz schick, aber das reicht einfach nicht. Also für mich sind die Sun nicht in der Lage, die Sky zu schlagen. Traust du ihnen noch was zu?
Nee, wirklich nicht. Also ich meine, es kann natürlich immer irgendwas passieren, so. Das ist ja auch das Schöne am Sport, aber ich glaube, also das Problem ist einfach, also die Sun sind ja defensiv, machen ja durchaus ihren Job. Das ist ja überhaupt nicht das Problem. Aber die Offensive ist halt das Problem. Also wenn du die mal alle durchgehst, ob das, also Jonquil Jones will ich da rausnehmen, aber ob das jetzt die Wanda Bonner ist, Courtney Williams, Alyssa Thomas, bei denen läuft es ja allen, also bei allen läuft es ja nicht so wirklich. Also die Quoten alle im 30er-Bereich, also wirklich im niedrigen 30er-Bereich teilweise. Ja, das ist auch, also ist gar nicht so das Problem, was man jetzt meinen würde, dass Courtney Williams irgendwie die ganze Zeit aus der Midrange abdrückt und so und die Würfe nicht reingehen, also das ist nicht entscheidend. Aber die Sun mit Abstand unter allen Playoff-Teams die meisten Abschlüsse am Ring, nämlich 33 pro Spiel. Also wenn man da mal so schaut, die anderen Teams, die Storm 12, die Aces 18, die Sky 23, also wirklich mit großem Abstand die meisten Abschlüsse am Ring. Die treffen sie aber nur mit 48%. Also 48%.
Gestern noch gar nichts getroffen.
48% am Ring, das kannst du nicht machen. Also die Aces natürlich mit weniger Abschlüssen in dem Bereich, aber die treffen 74%. Also das ist halt schon ein irrer Unterschied. Und die anderen sind
Bill Beer DNA.
Ja. Und die anderen sind da zumindest auf jeden Fall klar besser. Aber wenn du halt schon so einen großen Anteil so nah am Korb hast, oder so, dann müssen die auch reingehen. Und ist ja klar, dass Alyssa Thomas oder so, dass die nicht irgendwie von der Mittellinie abdrückt und so. Aber da muss das halt auch funktionieren. Und das ist das große Manko. Das könnte vielleicht auch noch die einzige Hoffnung sein, dass halt diese unnormale Ineffizienz sich ein bisschen normalisiert wieder und die Defense halt wie gewohnt gut ist. Jonquil Jones vielleicht ein bisschen größere Rolle noch hat und sie dann halt den Unterschied macht. Also das wäre so für mich die Chance, dass die Sun vielleicht noch nochmal ein weiteres Spiel erzwingen können, aber ich sehe auch gerade den ganzen Willen von Candace Parker und die vielen Optionen des Sky. Irgendjemand wird dann aufdrehen und spätestens im letzten Spiel reißen sie das, aber ich bin nur auch bei Sky in 4 eigentlich.
Ja, die Sky haben halt auch so eine ekelhafte Länge, ne? Also kannst du mit Emma Mieselmann, die kann unterm Korb agieren und die können halt einfach gegen diese Big Three im wahrsten Sinne des Wortes von Connecticut einfach, dass sie immer drei Bigs im Prinzip auf dem Feld haben. Und Duana Bonner zähle ich als Non-Shooting Big.
Also sie wirft auf jeden Fall. Das kann man ihr nicht vorwerfen.
Ja, stimmt. Also Shooting also heißt das dann implizit immer den Dreier. Aber ja, also mit Ezra Stevens dann noch unterm Korb und Candace Parker, die ja da auch jetzt noch im etwas höheren Basketballerinnenalter da noch effizienter verteidigen kann als an der Dreierlinie, ist das halt einfach ein schlechtes Matchup. Und wenn du so unkreativ und uninspiriert in der Offensive bist, wie die Connecticut Sun zum Teil, dann kann es nichts werden. Und tja, da eröffnet sich die nächste Frage. Also was wir wollen, ist, glaube ich, klar. Wir wollen ein Game 5 zwischen Las Vegas und Seattle gewinnen, die Storm, das womöglich letzte Heimspiel von Sue Bird noch und forcieren ein Game 5 oder endet dann eine sehr große, wenn nicht vielleicht sogar die größte Basketballkarriere im Damenbereich.
Es muss ein fünftes Spiel geben, auf jeden Fall. Also es gibt überhaupt keine andere Möglichkeit. Also es ist wirklich die bestmögliche Serie, auch wenn, egal ob das jetzt Aces oder Storm sind gegen die Sky, werden auch tolle Finals, also so wie ich sie jetzt mal prophezeie. Aber ich finde dieses Semifinals, das ist einfach ein so großartiges Matchup. Es geht gar nicht anders. Und das muss jetzt irgendwie funktionieren. Also ich glaube auch, dass es passieren wird. Also natürlich, Becky Hammon hat was dagegen, so, und die wird alles dafür tun, dass die Serie schon vorbei ist. Aber ey, wir haben vorhin über Jule Lloyd gesprochen zum Beispiel, die halt immer mal dann irgendwie völlig explodieren kann. Tina Charles, also bei aller Liebe für Essie McBegor, kann auch offensiv nochmal ordentlich was beisteuern und dann ist da halt noch eine Brianna Stewart. Also da mangelt es ja auch nicht an Optionen und die Defense war auch die ganze Saison über schon stark. Also ich glaube, sie machen es. Sie erzwingen das irgendwie und Sue Bird weiß ja auch, um was es geht. Ne? Also die würden natürlich auch nochmal eine extra Portion drauflegen.
Wie findest du eigentlich den Modus mit dem 2-2-1? In der ersten Runde fand ich das ein bisschen weird, dass es 2-1 war, also dass du als höherer Seed zwei Heimspiele hattest und dann das Auswärtsspiel. Das fand ich irgendwie ein bisschen weird. Und jetzt dieser 2-2-1-Modus, anstatt immer abzuwechseln?
Irgendwie nicht so doll.
Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also der Vorteil ist schon echt groß, wenn du mir überlegst. Ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, als die Mavs Champs geworden sind, war ja die Reihenfolge in den Finals noch 2-3-2, ne? Von den Spielen
in der NBA. Das muss so sein.
Ja, und jetzt ist es 2-2-1-1-1. Also ich würde bei einer Best-of-Five oder First-to-Three-Serie, je nachdem, wie man das aufdröseln oder bezeichnen möchte, wäre mir wirklich das Abwechseln lieber. Aber ich muss dazu auch sagen, wenn man überlegt, wie gereist wird in der WNBA, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die nicht so oft Coach fliegen müssen. Beziehungsweise Holzklasse oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, wo der Otto Normalverbraucher. Und was ist denn eigentlich die weiblich gegenderte Version von Otto Normalverbraucher?
Ja, da müssen wir einen Ersatz für Otto finden, auf jeden Fall.
Ja, eben. Also ist dann die Gudrun Normalverbraucherin von mir aus. Das ist ja egal.
Gudrun ist ja, weiß ich, ob Gudrun geht, oder? Da müssen wir uns was anderes überlegen.
Ich kenne mehr Gudruns als Ottos, also.
Also gern da draußen Vorschläge. Ich meine, wir können es auch nach Marie Gülich oder so einfach benennen.
Aber die ist ja nicht eine Normalverbraucherin.
Das stimmt. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns irgendwas überlegen. Irgendeinen älteren Namen vielleicht dann doch.
Anna ist gut, weil es auch ein Palindrom ist. Aber gut, das soll man mal vielleicht außen vor lassen. Meine Einschätzung ist, es muss ein Game 5 geben. Ich mache mir gar keine Gedanken drüber, ob Las Vegas da nochmal ein Spiel klauen kann in Seattle. Dann wird es auch nicht passieren. Ich lasse einfach diesen Gedanken gar nicht zu und freue mich dann einfach auf sehr, sehr spannende Finals. Aces gegen Sky, die beiden besten Teams der Regular Season. Und was ich jetzt noch anmerken wollte, was uns wahrscheinlich den Ja, das wir dann gleich danach noch machen. Ist, wir haben noch Zeit. Theoretisch haben wir noch stundenlang Zeit. Aber ihr da draußen wahrscheinlich nicht. Ich finde es so spannend, dass wir wahrscheinlich die nächsten 5 bis 10 Jahre einfach immer über dieses Duell Breonna Stewart, Aisha Wilson sprechen werden und vermutlich dann auch in 20 Jahren dann so eine, ja, diesen Dualismus irgendwie mitnehmen. Und ich finde das ganz spannend, dass irgendwie so in der NBA habe ich so den Eindruck, es gab so diese verschiedenen Äras, die sich so überlagert haben. Und es war nie so dieser Dualismus. Also man würde jetzt nie sagen, Michael Jordan gegen Kobe Bryant. So, das gab es in der Form nie. Und es gab auch nie Kobe Bryant gegen LeBron James, so in der Form, würde ich sagen. Ja, also die haben so ihre eigenen Rivalitäten gehabt. Und jetzt hast du hier einfach zwei Spielerinnen, die außergewöhnlich sind, die auf einem ganz außergewöhnlichen Niveau spielen, die besser sind als die meisten, wenn nicht sogar alle Spielerinnen vor ihnen. Und die duellieren sich auf die nächsten Jahre. Und das ist so cool mit anzusehen. Ich bin gespannt, ob irgendwelche jungen Spielerinnen die nächsten Jahre da reinstoßen können. Aaliyah Boston vielleicht, aber die wird auch ein bisschen brauchen. Also das ist schon noch so ein Duell, was wir in den nächsten Jahren immer sehen werden, wenn es darum geht, wer einen WNBA-Titel gewinnt. Und ja, dann nächstes Jahr dann eben Las Vegas gegen New York, ne?
Vielleicht dann. Ja, die Frage ist halt, wo Stewie dann am Ende spielt. Das ist natürlich die ganz große. Ja, das wird natürlich noch ein bisschen mehr forciert dadurch, dass jetzt Kenneth Parker vermutlich auch bald irgendwann abtritt. So als eine weitere...
Vielleicht mit dem Repeat.
Ja, als eine weitere absolute Top-Spielerin. Die ist dann eben weg. Hast dann andere, die vielleicht jetzt nicht ganz die Stahlkraft haben, aber Sylvia Fowles ist eben weg. Und ja, du sagst die Jungen. Ist natürlich auch die Frage, ob irgendwann mal eine Ryan Howard ja, diese Rolle haben kann. Ich weiß es nicht. Ist ganz schwer einzuschätzen, wie das wird.
Du bist so ein Fanboy, ey.
Ich sag ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich habe mal gesagt, ich kann mir vorstellen, in einer anderen Folge, dass sie eine Top-5-Spielerin dieser Liga wird. Das heißt nicht, dass sie eine Top-3-Spielerin oder Top-2-Spielerin wird, aber Top-5 traue ich ihr zu. Dann ist halt die Frage, wie weit das gehen kann. Man weiß das halt nie so richtig. Ne? Konnte man bei anderen auch nicht so genau wissen. Aber ich sehe aktuell jetzt in der Liga keine andere, die wirklich dieses Level hat oder haben kann, um wirklich sich mit den beiden zu duellieren. Also hast du schon völlig recht, das wird das Duell der nächsten Jahre sein. Nur halt mal schauen, um welche Teams es dabei geht.
Genau.
Und als letztes natürlich noch die Frage, wer wird denn jetzt Champion?
Also ich glaube, dass das ein unfassbar taktisches, aber zugleich offensiv sehr anschauliches Matchup werden wird in den Finals. Also ich sehe, ich habe ja schon gesagt, Aces gegen Sky. Und irgendwie glaube ich, dass, ich sehe bei den Sky jetzt noch nicht so ganz die Möglichkeit, Chelsea Gray einzuengen, außer du lässt wirklich Rebecca Gardner 30 Minuten spielen. Dann nimmst du dir natürlich ein bisschen was weg in der Offensive. Also die würde ich als Matchup super gern gegen Chelsea Gray sehen, einfach weil sie mit ihrer Länge dann Probleme machen wird. Was Gabby Williams gegen Chelsea Gray veranstaltet hat, war übrigens, also perfekte Verteidigung, aber Chelsea Gray war es einfach alles egal. Die hat gesagt, ich finish trotzdem über dich drüber. Es ist überhaupt kein Ding. Ich nehme den Pull-up, ich schieße das Ding über dich drüber. Also gewisse Dinge kannst du nicht verhindern. Aber das wäre nicht ein spannendes Matchup. Und dann würde ich tatsächlich die Chicago Sky als Wiederholungstäterinnen sehen. Das ist gerade irgendwie mein spontanes Bauchgefühl. Aber ich glaube in 4 Spielen sogar.
Also ich bin tatsächlich bei den Aces. Dann haben wir auch mal einen unterschiedlichen Tipp. Da schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis. Ich glaube, dass am Ende das Coaching da entscheidend sein wird. Es wird super eng. Und Becky Hamm wird den einen oder anderen Geniestreich auspacken. Am Ende hast du halt, ja, ist ein bisschen die Frage. Ich finde auch Jackie Young zum Beispiel bei den Aces ist noch das eine oder andere Mal offensiv. Hat sie jetzt nicht die große Rolle. Die können natürlich auch noch ein bisschen größere Rolle spielen. Aber ansonsten sehe ich einfach wenn du die Rotation jetzt bei den Aces so auf 7 Spielerinnen oder sowas begrenzt, da sind wir ja gerade, dann sehe ich bei ihnen schon auch die Breite, die wir bei den Sky so gelobt haben. Das sehe ich jetzt gar nicht so die massiven Unterschiede. Es ist halt natürlich, das Spiel bei den Sky sieht anders aus. Also viel mehr Assists und alles. Aber ich glaube im Endeffekt, also die beiden Teams geben sich halt nichts. Das ist ein großartiger Feind ist und ich bin am Ende bei den Aces.
Tja, dann sind wir hier auch am Ende des Podcasts, sind uns nicht ganz einig. Und am Ende werden wir dann dabei zusehen müssen, wie die Connecticut Sun die Seattle Storm schlagen in den Finals. Und dann ist
mit einem Midranger von Courtney Williams.
Dann ist alles, was wir hier gerade gesagt haben, Makulatur in der letzten knappen Stunde. Christian, vielen Dank. Euch da draußen viel Spaß weiterhin bei den Semifinals. Gibt ja noch ein paar Spiele, zwei mindestens. Und dann WNBA Finals und spätestens danach melden wir uns wahrscheinlich eher dann mitten in den Finals. Bis dahin eine gute Zeit. Genießt noch ein bisschen den Spätsommer in Deutschland und bleibt sportlich und gesund.
Macht's gut.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.